Welcome to the next level.
Willkommen bei Upgraded Humans, dem Podcast für Bio- und Bodyhacker über die Zukunft des Menschseins. And here is your host, Dr. Patrick Kramer.
Schönen guten Tag und hallo zu einer weiteren Folge von Upgraded Humans, dem Podcast für Bio- und Bodyhacker. Und in der heutigen Folge spreche ich mit niemand Geringeren als Professor Dr. Ulrich Reinhardt. Ja, der Ulrich ist Zukunftswissenschaftler und Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen, hat eine Professur für empirische Zukunftsforschung. Ich habe ihn selber kennengelernt auf einem Event, wo ein Vortrag über, ich glaube, Glück war das, gehalten hat und war sehr fasziniert. Und in diesem Sinne...
Welcome to the next level.
Hallo.
Hallo Patrick, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Du, um gleich mal anzufangen, Zukunft hat ja auch viel mit Visionen zu tun. Und wir wissen ja, ich glaube 2009 war das, Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Hast du Vision und warst du schon beim Arzt?
Das stimmt. Also Helmut Schmidt hat das gesagt. Er hat auch gesagt, dass es keinen Satz in seinem gesamten Leben gibt, den er mehr bedauert hat. Also weil er natürlich danach dann erkannt hat, wie wichtig es ist, Vision zu haben. Ja, und meine Vision ist eher, dass ich mich damit eben auseinandersetze, was wollen die Menschen eigentlich in Zukunft? Also mich interessiert jetzt gar nicht so sehr, wie werden wir in Zukunft leben, sondern meine Hauptforschungsfrage ist, wie wollen wir einfach in Zukunft leben? Und insofern passt dein Thema natürlich super da rein. Was wollen die Menschen eigentlich und wie können wir es dann in Zukunft nutzen oder eben auch nicht?
Ich mache ja auch einen sprachlichen Unterschied zwischen, also der Subtitle quasi von diesem Podcast ist die Zukunft des Menschseins und nicht die Zukunft der Menschheit. Ich finde, es ist so ein kleiner, feiner sprachlicher Unterschied.
Absolut, ja. Und da hast du schon völlig recht. Also weil ja gerade, wenn wir jetzt über die Technik reden, vieles ist ja in Zukunft durchaus vorstellbar. Aber die entscheidende Frage lautet natürlich immer, wollen wir das?
Genau, wollen wir das? Wir sind im Bereich Biohacking. Ich glaube, mit dir könnten wir alle Themen ansprechen, die mit Zukunft zu tun haben, von der Energie bis hin, ich weiß nicht, bis hin zum Thema Raumfahrt. Aber vielleicht ist es aber auch gar nicht möglich, über die Zukunft des Menschseins zu reden, ohne diese Themen anzusprechen. Also die Frage ist ja, die uns Biohacker beschäftigt, Leistungsoptimierung. Siehst du in uns eigentlich derzeit eine Gesellschaft, die immer stärker leistungsoptimiert sein möchte, oder ist das nur so ein Klischee und wir waren eigentlich immer schon Biohacker?
Also ich glaube, es ist nicht einfach, das zu pauschalisieren, und ich glaube, es ist halt wie so eine Münze. Es gibt halt immer beides, und das ist ja für mich auch, ich will jetzt nicht schon vorgreifen und irgendwie ein Fazit ziehen, aber Biohacking ist so aus meinem Verständnis heraus jetzt keine Alternative zu irgendwas, sondern ist eine Ergänzung. Und in manchen Bereichen und für manche Leute passt es eben, aber es ist jetzt nicht der, zumindest für mich, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, der heilige Gral, der jedes Problem auf der Welt wird lösen. Und insofern, glaube ich, ist das so ein bisschen, natürlich leben wir in einer Zeit, wo Leistung für viele Menschen wichtig ist. Auf der anderen Seite merken wir es natürlich dann genauso, diese Gegenbewegung. Das ist jetzt die letzten Tage, die große Diskussion und die 4-Tage-Woche und wir wollen weniger arbeiten, wir wollen mehr Zeit für uns haben. Ist es jetzt pro Biohacking, weil wir dann diese 4 Tage effektiver gestalten müssen auf der Arbeitswelt? Ist es kontra, weil wir die andere Zeit wieder anders gestalten wollen? Also ich glaube, es ist immer beides.
Immer beides. Und was ich auch feststelle, ist, dass wir eigentlich auch immer weiter versuchen im Biohacking, das ist so eine Tendenz, immer, wie soll ich das formulieren, unsere Erholung zu optimieren. Also ich sehe da fast schon so eine Art Sport drin, so einen Leistungsdruck im Bereich Wellness und Erholung, also Stressreduktion. Kann das nicht auch gleichzeitig zum Stressfaktor werden?
Wenn du es übertreibst, in jedem Fall. Also das ist ja auch immer, inwieweit lässt du dich darauf ein, inwieweit bist du offen, inwieweit vertraust du auch dir selbst und vielleicht irgendwie dem Produkt, was da draußen ist, um es dann einfach auszuprobieren, jetzt nicht skeptisch ranzugehen oder nicht zu sehr die Hoffnung auch da reinzusetzen, sondern lässt dich halt auch einfach mal wieder auf eine Sache ein. Also wir Deutschen neigen ja geradezu dazu, alles immer zu hinterfragen und genau verstehen zu wollen, wo ich immer denke, muss das eigentlich sein oder können wir es jetzt auch einfach mal für uns selbst ausprobieren? Und natürlich hast du recht, also für mich ist Biohacking halt auch immer ganz klar in diesem Bereich verhaftet oder ein Teil da drin verhaftet, einfach für eine Entspannung zu sorgen, für ein, fangen wir mit was Banalem an, besseren Schlaf. Das habe ich jetzt irgendwie gelesen, gerade einer der besten Fußballer, vielleicht der beste Fußballer der Zeit auf dem Planeten, dieser Haaland von Manchester City, macht total viel Wearables im Sinne des perfekten Schlafes und optimiert seinen Schlaf halt über Hilfe. Und das ist natürlich etwas, ja, das ist ein Leistungssportler, der wird es nicht ohne Grund machen.
Ja, es ist natürlich aber auch sehr medienwirksam, ne? Wenn man sowas erzählt. Ich glaube, also ein guter Freund von mir ist auch Schlafcoach, gerade im Bereich der Spitzensportler. Ja, viele machen das. Ich selber bin auch großer Fan davon, bin aber mittlerweile wieder so ein bisschen ab, weil die Daten, die ich zum Beispiel über meinen Schlaf sammle, weißt du, nach 3-4 Monaten kennst du deine Daten. Und ich habe irgendwann festgestellt, von der Datenseite her kommt da nicht mehr so viel Neues, wo ich dann optimieren kann. Ich schlafe einfach gut. Ich gehe dann ganz, ganz anderen Weg irgendwie. Wie ist es denn bei dir? Was machst du, um deinen Schlaf zu optimieren?
Nicht genügend Schlaf. Ich habe so einen schlechten Schlaf, Patrick. Was soll ich sagen? Das ist eines meiner großen Herausforderungen in meinem Leben, weil ich ganz schlecht dieses abschalten kann. Und ich habe natürlich das große Glück, dass ich den Tag relativ frei gestalten kann. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Mittagsschlaf. Also ich lege mich mittags gerne hin, um einfach nochmal so aufzutanken, weil ich vielleicht mich nachts nicht genügend erholt habe, weil ich wieder irgendwie aufgewacht bin, Gedanken versucht habe festzuhalten, dann sogar das Licht angemacht habe, den kurz auf Papier zu bringen oder ins iPhone reinzusprechen. Was meine Frau nie gut findet, sage ich dir gleich ganz offen. Also da muss ich immer eher den Bleistift wieder rausholen. Aber es ist für mich, ich versuche in Etappen eher zu schlafen. Also ich bin wirklich jemand, der kann sich morgens nochmal gut 20 Minuten Powernap hinlegen. Ich kann auch einen Kaffee trinken am Nachmittag und dann mich nochmal schnell eine Viertelstunde hinlegen, bevor der Koffein sozusagen loslegt. Also das sind eher meine Arten, mir meine Erholung im Schlaf zu holen. Aber ich bin nicht jemand, der gut da drin ist, abends um 10 ins Bett zu gehen, um 6 wieder aufzuwachen und ich habe durchgeschlafen. Das habe ich eher selten.
Oh, da juckt es mir ja fast in den Fingern, mit dir mal ins Schlafcoaching zu gehen. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Nur kleiner Tipp, mal eine RNA-Analyse machen, welcher Chronotyp du eigentlich bist. Vielleicht ist es gut, was du machst, vielleicht arbeitest du aber auch dagegen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wo siehst du denn für die Zukunft des Menschseins als Zukunftsforscher, um mal wirklich jetzt den großen Bogen zu spannen, wo siehst du die größten Herausforderungen für uns Menschen oder für uns Deutsche? Gibt es da einen Unterschied insgesamt, global gesehen und vielleicht für uns hier im kleinen Deutschland?
Also ich glaube, eine große Herausforderung ist sicherlich die Angst des Menschen. Wir sind jetzt ja in einer Phase der Menschheit, wo wir sehr, sehr viele Informationen haben. Nicht jede Information stimmt natürlich, auch das sehe ich als Gefahr sicherlich, wenn wir über Fake News, aber es wäre zu klein das Thema. Aber ich glaube, viele Menschen, gerade in westlichen Industrienationen, und Deutschland ist da ganz weit vorne, wenn ich ehrlich bin, hat halt Angst. Und wir haben Angst, irgendwie berechtigte Ängste, Klimawandel, Spaltung der Gesellschaft, solche Ängste sehe ich natürlich, dass das berechtigt ist. Andererseits aber auch mal wieder Ängste vor der Zukunft, so nach dem Motto, die Zukunft wird schlechter sein als die Vergangenheit, was natürlich totaler Quatsch ist. Also es gab nie eine Phase im Laufe der Menschheit, wo die medizinische Versorgung besser war, die Kindersterblichkeit geringer, die Emanzipation weiter ausgeprägt, Demokratie, Mobilität, Kommunikation, wir könnten das ewig fortsetzen. Also das ist natürlich ein quatschiger Satz zu sagen, früher war es besser. Mich bin überrascht, dass viele so skeptisch auf die Zukunft schauen. Einen großen Unterschied macht es, weil du jetzt eben gesagt hast, das kleine Deutschland, je weiter entwickelt ein Land ist, desto mehr Angst hat es vor der Zukunft und auch vor der Gegenwart. Und Länder, die jetzt am Aufstreben sind, die sagen, okay, es kann weitergehen. Und ich meine jetzt irgendwie ein plakatives Bild, der Inder, der jetzt irgendwie sagt, ich habe den Zweitakter und kann damit, bin jetzt auf einmal mobil und als nächstes möchte ich das Auto und als nächstes möchte ich dieses oder jenes oder möchte dann reisen. Das sind sozusagen große Schritte, die ihn nach vorne bringen. Bei uns ist es eher so ein bisschen, ja, hoffentlich geht es meinen Kindern mal so gut wie mir und hoffentlich können die sich irgendwann auch irgendwie den Job suchen, der ihnen Spaß macht. Und vielleicht haben sie dann ja sogar eine Chance, ein Eigentum wie ich. Also ganz tüchtig diese deutsche Angst, was ich immer sehr überraschend finde. Und da müssen wir schon dran arbeiten, das als Herausforderung, dass wir einsehen, und das verspreche ich wirklich dir und verspreche ich jedem Hörer, die Zukunft wird besser sein als die Vergangenheit. War historisch gesehen immer so, seit Adam und Eva, dass wir es jetzt die erste Generation sind, die es nicht hinkriegen. Das ist wissenschaftlich betrachtet sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ist das, also habe ich das richtig verstanden? Ist es so ein vielleicht auch empirisch belegt, ein eher deutsches oder ein eher Industrielandsphänomen? Das heißt, je weiter eine Gesellschaft entwickelt ist, umso größer sind die Ängste. Gibt es da so diese Korrelation?
Oftmals ja. Es gibt manche Ausnahmen. Also was ich jetzt, die Skandinavier sind wieder ein bisschen optimistischer. Die USA hat gerade geswitcht in den letzten anderthalb Generationen von Optimismus hin zu großen Ängsten und Spaltungen und ähnliches, was da ist. Ich glaube, was typisch deutsch ist, und ich glaube, als wir uns da gesehen haben auf der Veranstaltung, ging es ja bei mir auch tüchtig um das Thema Mut und Angst. Ja. Und wir Deutschen haben ja diese German Angst. Das ist ja wirklich etwas, was sich auch international der Begriff oder als Begrifflichkeit durchgesetzt hat. Und ich glaube, wir sind halt nicht mehr unbedingt mutig in Deutschland, sondern wir wägen sehr stark ab. Wir haben Angst, Fehler zu machen. Die Fehlerkultur in Deutschland ist keine gute, sage ich ganz offen. Fehler ist eher ein Stigma und du hast versagt. Du kriegst keine weitere Chance. Das ist, glaube ich, das Umgekehrte, wie es in anderen Ländern gehandhabt wird. Also insofern, Deutschland ist schon etwas Besonderes da und wir müssen aufpassen, dass es jetzt nicht so ein Abwärtsstrudel ist, der weiter sich fortsetzt. Aber nochmal, was ich eben gesagt habe, auch ich bin davon überzeugt, dass wir die Kurve kriegen werden an der Stelle und es gibt genügend Stellschrauben und ich vertraue sehr stark auf die junge Generation. Die geht dann schon wieder optimistischer damit um, als vielleicht jetzt unsere Generation oder die Generation unserer Eltern.
Aber gerade die Generation, wer ist die Generation Z, ist doch die, die jetzt sich auf die Straße klebt, die in den Demos ist, die ganz viel Angst eigentlich vor der Zukunft zeigt, oder? Dass da kein Planet mehr ist? Oder sehe ich das nur in meinem Mikrokosmos so?
Nee, aber das ist an sich ein sehr gutes Beispiel, was diese Generation macht. Also sie artikuliert wieder, was ihnen wichtig ist. Und auf einmal, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 30 Jahre mit Demonstrationen mehr oder weniger ausgesetzt. Als ich irgendwie Kind war, gab es 1. Mai-Demonstrationen und die Arbeitgeber sind auf die Straße gegangen. Das gibt es heute natürlich auch noch. Das will ich nicht, die Gewerkschaften jetzt in irgendeiner Form da klein machen, aber es ist ja deutlich geringer. Und auf einmal ist es wieder in den 20-Uhr-Nachrichten und es wird darüber berichtet, dass Fridays for Future, was hatten sie jetzt, irgendwie 250.000 Menschen und es war richtig wieder was. Und genauso Klimakleber sind irgendwie tagtäglich in den Nachrichten. Ob es jetzt positiv, negativ gesehen wird, ist erstmal gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass sich eine junge Generation auf einmal wieder aufmacht und für ihre Werte, für ihre Sachen, wovon sie überzeugt sind, ihre Überzeugung, halt auf die Straße gehen und sich äußern. Und das ist an sich ein sehr gutes Zeichen von Partizipation, wo man wieder sieht, die junge Generation nimmt jetzt nicht alles hin und sagt, naja, an sich will ich so leben wie Mama und Papa und guck mich nicht an und mach einfach weiter. Nee, umgekehrt. Also ich glaube, es ist halt eine Generation, die anders agiert, die auch andere Wertvorstellungen hat. Also ich glaube, Besitz ist für diese Generation lange nicht mehr so wichtig wie für die Generationen davor. Nutzen ist viel entscheidender. Also die wollen das Auto haben, um vom A nach B zu kommen, aber sie wollen nicht das Auto haben, um zu sagen, ich habe ein Auto. Also ich glaube sehr stark an die junge Generation.
Und inwieweit hat diese Generation mehr Mut oder weniger Angst?
Die sind halt grundsätzlich erstmal sehr, sehr selbstbewusst, was eine typische Folge der Erziehung der Generation zwischen 30 und 60 ist. Also wir haben unsere Kinder mit sehr viel Selbstbewusstsein jetzt erzogen, in diese Welt entlassen und nach dem Motto, du bist es und wir haben was ich kritisch sehe, mit allen Lehrern immer diskutiert und jede Note angezweifelt, wenn es nicht eine 1 vorm Komma war. Es wurde auch alles übertrieben von der mittleren Generation oder wird übertrieben. Nichtsdestotrotz ist das erstmal eine Generation, die sehr selbstbewusst ist. Ja, sie hat in manchen Belangen, ist sie nicht sehr selbstständig, weil sie sich zu sehr auf Mami und Papi verlassen hat und Mami und Papi auch nach wie vor einen zu großen Einfluss in ihrem Leben haben. Und es wird immer noch gefragt, was für eine Versicherung muss ich denn abschließen und welchen Kühlschrank soll ich kaufen, um jetzt irgendwie plakative Beispiele zu bringen. Wenn du jetzt diese Mut-Angst-Frage ansprichst, ich glaube, das ist eine Generation, die halt pragmatischer ist, was den Mut angeht. Also die sagen, okay, dafür setze ich mich ein, in 2 Jahren sehe ich es vielleicht wieder anders und mache es dann wieder nicht. Also es ist weniger Idealismus als in den Generationen davor. Aber mutig sind sie in vielen Belangen durchaus.
Du hast mal, glaube ich, in einem deiner Podcasts auch was zum Thema Optimierung, Lebensoptimierung, glaube ich, gemacht. Und hast dort mal gesagt, dass dieser Selbstoptimierungstrend oder beziehungsweise sogar Boom wirklich sich durch die ganze Bevölkerung zieht. Ich könnte mir vorstellen, unter den Jüngeren, Mutigeren dann vielleicht sogar noch mehr. Auf der anderen Seite hattest du aber auch gesagt, dass ein Großteil der Deutschen das zunehmend kritisch sieht, nicht nur sich selbst zu optimieren, sondern vielleicht auch die Gesellschaft zu optimieren. Wie passt das beides zusammen?
Ich glaube, wenn es in Maßen, es ist wieder eine Frage des Maßes, glaube ich, für die Bevölkerung. Also wenn es in Maßen passiert und das Leben dadurch angenehmer wird, das Leben in manchen Bereichen schöner ist, besser ist, dann nimmt der Bürger oder nehmen viele Bürger das gerne mit. Wenn es natürlich jetzt so ein bisschen das Rad wieder überdreht wird und nehmen wir ein klassisches Beispiel aus der Arbeitswelt, wenn alles gemessen wird und jedes Kaffeetrinken in der Cafeteria sozusagen kritisch gesehen wird, weil es nicht mehr der Produktivität im Arbeitsprozess dient, dann wird natürlich diese Optimierung schnell negativ gesehen. Genau dasselbe gilt, wenn wir jetzt wieder über die junge Generation sprechen, wenn dieser Körperkult übertrieben wird oder wenn es irgendwie ist, du musst deinen Körper nur noch optimieren, um einen optimalen Körper zu haben, kannst das Leben aber nicht mehr genießen und jede Pommes, die du isst oder jedes Bier, was du trinkst, hast du irgendwie ein schlechtes Gewissen bei und es geht dir schlecht, dann ist es natürlich wieder das Rad überdreht. Und ich glaube, insofern ist es da wieder in manchen Bereichen ja, ergänzend passt es sehr gut für viele Bürger, jetzt nicht nur darauf zu konditionieren, dass alles nur so optimiert werden muss. Ich glaube, da ist eben ein großer Teil der Bevölkerung, die sagen, nee, das macht das Leben an sich nicht mehr aus. Dann besteht mein Leben nur noch da drin, halt besser zu sein, schöner zu sein, schlanker zu sein, fitter zu sein, gesünder zu sein. Aber wofür eigentlich? Und ich glaube, dann ist das Rad wieder überdreht.
Kann man zu gesund sein?
Ich weiß nicht, ob die Statistik noch stimmt, eine Statistik gesehen, du müsstest 2 Jahre deines Lebens joggen gehen, um 1,5 Jahre länger zu laufen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, joggen zu gehen.
Joggst du?
Selbstverständlich.
Natürlich. Ich will länger leben. Ja. Weil du einfach ein halbes Jahr weniger leben möchtest.
Also insofern, kann man zu gesund sein? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, Gesundheit ist das A und O im Leben und lässt uns teilhaben an dem Leben als solches in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Natürlich, wenn du jetzt zu sehr darauf achtest, dass dein Fettanteil im Körper genau das richtige Maß hat, dass du genau immer weißt, wann, was wir vorhin beim Schlafen hatten, wenn du genau weißt, um wie viel Uhr ich ins Bett gehen muss, damit ich den optimalen Schlaf habe und vielleicht abends den Spieleabend mit deinen Kindern nicht mehr genießen kannst, weil es ist jetzt die Uhrzeit, dass ich weiß, jetzt habe ich meinen perfekten Schlaf, der für meinen Körper am gesündesten ist, dann ja, kannst du Gesundheit übertreiben.
Dann wird aus einer Selbstoptimierung eigentlich so eine Selbstkasteiung, oder?
Ganz genau.
Das geht dann in eine Richtung, die einfach, also für mich persönlich, wäre die zu stressig.
Ja, also da hast du super ausgedrückt. Also das ist, dann wird es einfach zu viel und du ordnest dem alles unter. Und wenn dir die Optimierung hilft in manchen Bereichen, ist es ja super. Das ist ja ständig mit jeder auch Entwicklung, die wir im Laufe der Menschheitsgeschichte hatten. Und das Rad hat vieles erleichtert, als das Rad erfunden wurde, als der Buchdruck erfunden wurde, als der Computer erfunden wurde. Es hat ja das Leben einfach in ganz vielen Bereichen erleichtert. Aber natürlich ist es jetzt nicht der Heilsbringer für die gesamte Menschheit gewesen und dem wir alles dann unterordnen müssen.
Ja, das stimmt. Was ich ja auch so spannend finde, wir sehen ja auch im Moment nicht nur Biohacking als großes Thema, was quasi in den letzten, ich sag mal, 4 Jahren, würde ich sagen, ist es mehr oder weniger am Explodieren. Es explodiert immer noch. Jetzt kommen ja auch noch Themen dazu, so Seitenthemen, die, je älter ich persönlich werde, immer spannender finde. Thema Longevity, also diese Langlebigkeitsthemen. Und da ist natürlich die Frage, wir als Gesellschaft werden immer älter, also das durchschnittliche Sterbealter, das verlagert sich einfach weiter nach oben und also in unserer Gesellschaft. Ich glaube, in Amerika ist es im Moment am Stagnieren, aber grundsätzlich wird die Menschheit durch verbesserte medizinische Versorgung und so weiter, wir werden immer älter. Auf der anderen Seite finde ich es dann so spannend, wir kommen hier mit Biohacking, mit den innovativen Hightech-Produkten an und messen, wie du sagst, mit Wearables und mit Gehirnwellen und so weiter. Wir haben LED-Panels, um uns künstliches Sonnenlicht zu geben. Wenn wir uns mal mit den Blue Zones beschäftigen, diese Blue Zones, das sind Zonen in der Welt, ich glaube, es gibt 8 Stück, wo besonders alte Menschen leben. Und wenn man dort hingeht, so zum Beispiel Okinawa oder ich glaube Sizilien, war es Sizilien?
Auch immer dabei, ja.
Eine Insel da unten. Wenn man dort hinschaut und mal sich die 110-Jährigen oder so anschaut, die haben nicht viel mit Digitalisierung am Hut, die haben nicht viel mit Gehirnmessen am Hut, die leben einfach glücklich. Und das finde ich so faszinierend und spannend im Moment. Also diese ganzen Trends, die wir haben, dieses stetige Digitalisieren, in dem wir leben und mehr Daten und hier und da, das wirklich wahre glückliche Leben braucht es nicht.
Ja, also da hast du ganz viele Gedanken, die mir jetzt eben durch den Kopf gegangen sind. Also in Japan waren es, glaube ich, immer die Menschen, da hat man es gemessen, ist ein wichtiger Faktor, unter anderem eben der Anteil von Fisch, der gegessen wird. Auf Sizilien ist es, glaube ich,
Omega-3, genau.
Genau, ist es, glaube ich, der Wein, der zum Essen getrunken wird.
Ja, und das Olivenöl.
Genau. Aber was man da natürlich festgestellt hat, ist, die sind zufrieden, was ihre sozialen Beziehungen angeht, haben in der Regel sehr langlebige soziale Beziehungen, haben einen Beruf, der sie ausfüllt. Also es gab sich irgendeinen, ich weiß nicht genau, wo es war, in einer dieser Blue Zones wurde auch dann diese tiefen Interviews geführt. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Und es wurde irgendwie ein Schäfer gefragt. Und er, ja, ich stehe morgens mit der Sonne auf, bin bei meinen Tieren, wir gehen auf den Berg, meine Tiere grasen, wir kommen zurück und ich bringe sie wieder in den Stall und ich bin bei meiner Familie. Und wurde nachgefragt, okay, wenn du das jetzt mehr Zeit hättest und würdest nicht diesen Rhythmus haben, was würdest du denn machen mit deinem Leben? Dann hat er gesagt, ich würde morgens mit dem Sonnenaufgang aufstehen. Ich würde versuchen, mit Tieren auf den Berg zu gehen. Ich würde den Tag auf dem Berg verbringen. Ich würde abends nach Hause kommen. Ich würde in den Stall gehen. Ich würde zu meiner Familie gehen und würde nichts anderes machen. Also er wird genau das machen, weil ihn das glücklich macht. Und das ist natürlich ein enormes Geschenk. Also es ist ja, wenn wir jetzt über diese Optimierung reden, viele versuchen ja auch immer den optimalen Job für sich zu finden. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Also es ist so ein Hamsterrad, wo du immer hinterher hechelst dann und da kriege ich mehr Geld, da kann ich mehr rumreisen, da habe ich mehr Sicherheit, da habe ich nettere Kollegen. Also macht einen ja auch ruschig. Und vielleicht müssen wir auch wieder so ein Stück weit lernen, zufrieden mit dem zu sein, was wir haben und das Leben an der Stelle dann wieder mehr genießen. Also das ist bei diesen Blue Zones echt auffällig. Die Zufriedenheit ist sehr hoch und nicht irgendwie der Lebensstandard ist jetzt astronomisch hoch und es ist jetzt nicht irgendwie die Blue Zone Liechtenstein, Luxemburg und Deutschland. Also das ist nicht der Fall.
Ja, das stimmt. Und du hast dann auch ein sehr spannendes Thema angesprochen, dieses also alte, sehr, sehr alte Menschen, also die 110-Jährigen und älter. Da findet man auch immer wieder, dass die sozial sehr eingebunden sind und auch teilweise in welcher Form auch immer noch auch ein Ehrenamt bekleiden, wo sie sich einfach anerkannt und gewertschätzt fühlen.
Ja, also Anerkennung ist, glaube ich, was ganz Wichtiges für Zufriedenheit. Genauso natürlich auch wie die Sinnfrage. Also womit verbringe ich meinen Tag? Ich mal jetzt wieder ein Bild. Ist es sinnvoll, den ganzen Tag RTL 2 zu gucken? Wahrscheinlich weniger sinnvoll, als jetzt irgendwie zu sagen, ich gehe zwischendurch raus, mache was in der Nachbarschaft, engagiere mich in der Schule, der Kirche, dem Verein, wo auch immer und habe da tu etwas Sinnstiftendes mit meinem Leben. Das ist natürlich viel befriedigender, als nur passiv auf dem Sofa zu sitzen und sich berieseln zu lassen. Also natürlich machen wir das alle mal zwischendurch und es tut uns allen gut und man muss nicht immer umtriebig und nicht immer aktiv sein. Also man braucht natürlich genauso andere Phasen im Laufe des Tages, der Woche, des Jahres. Aber das jetzt nur zu haben, diese Einseitigkeit, ich glaube, die ist auf Dauer eben nicht sehr sinnstiftend. Und da hast du völlig recht. Also sich dann zu engagieren für andere tut gut. Genauso wie die Forschung eindeutig ist. Es gibt dir mehr Glücksgefühle, wenn du jemandem etwas schenkst, als wenn du etwas geschenkt bekommst. Also auch das ist, geben ist manchmal mehr wert als nehmen.
Gibt es denn eine empirische Korrelation zwischen dem Lebensalter und dem Glücklichsein? Kann man das so sagen überhaupt?
Ja, also es ist auf alle Fälle eine Korrelation. Es ist jetzt nicht die einzige. Natürlich hängt das auch viel damit zusammen, wieder wie gesund hast du gelebt, was für eine Art von Beruf hast du gelebt. Also wenn du jetzt körperlich 30, 40 Jahre hart gearbeitet hast, dann ist natürlich dein Körper mehr gefordert worden, als wenn du 30, 40 Jahre als Schreibtischstäter irgendwie rumgesessen hast. Also das darf man auch nicht vergessen. Also sowas hat natürlich auch einen Einflussfaktor. Aber ja, das hat schon viel damit zu tun. Ich glaube, was entscheidend ist, ist halt wirklich auch dieses Soziale, was du eben angesprochen hast. Auch das hat einen großen Einflussfaktor. Also insofern sind es viele Faktoren, Zufriedenheit, Glück auf alle Fälle, aber im Zusammenhang mit einem langlebigen Leben.
Siehst du als Zukunftsforscher dort Trends? Also du hast ja angesprochen, dass wir gefühlt Weltmeister im Jammern sind und dieses German Angst. Müsste das denn nicht eigentlich dazu führen, dass wir Deutsche quasi auch wieder ja jünger sterben? Oder gibt es auch in Deutschland den Trend zu mehr Lebensalter, weil die Menschen im Alter vielleicht dann doch wieder glücklicher sind?
Also auch da, glaube ich, ist es natürlich beides. Wenn du mich jetzt so fragst, es gibt ja dieses berühmte Zitat, man sollte nicht dem Leben mehr Alter geben, sondern dem Alter mehr Leben geben. Also das Leben halt auch ein Stück weit genießen und aktiv gestalten. Ich glaube, das ist schon was Wichtiges, gerade für uns Deutsche. Also eine Statistik, die mich immer ein wenig deprimiert, ist, dass 80% der Deutschen davon träumen, wenn sie in Ruhestand gehen, die Welt zu bereisen. Und es machen 0,08%. Also das ist für mich immer, wir träumen davon, einmal durch Amerika und einmal um die Welt oder die Kreuzfahrt zu nehmen, aber machen und tun es dann wirklich nur eine Minderheit aus vielfältigsten Gründen. Also klar, finanzielle Gründe, zeitliche Gründe, verpflichtende Gründe, alles mir völlig klar. Aber es ist natürlich auch irgendwann wichtig, deine Träume und die Sachen, die du gerne in deinem Leben hast, auch mal zu machen und nicht immer nur zu schieben und zu schieben und wir sparen unser Geld, um dann irgendwie genügend Geld zu haben, um irgendwas zu machen. Aber an sich wollen wir es dann doch nicht machen, weil vielleicht finden wir noch ein besseres Angebot und nächstes Jahr fallen die Häuserpreise vielleicht wieder. Also kaufe ich mir jetzt nicht das Eigenheim, von dem ich 30 Jahre geträumt habe. Also wir wägen auch sehr, sehr viel ab. Also ich glaube, wir Deutschen sind gut damit beraten, auch mal irgendwann zu springen und uns immer zu fragen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist in der Regel relativ gering. Also egal, was man sich traut und wo man mutig agiert, es bringt immer mehr Vorteile und Chancen mit sich, als dass es danach den totalen Ruin oder dieses totale Zerwürfnis irgendwie bedeutet.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang deiner Meinung nach das Thema Digitalisierung, also die Entwicklung eigentlich im Moment, die technische?
Sie kann uns helfen. In ganz vielen Bereichen kann sie das Leben einfacher machen, kann sie uns unterstützen. Ich glaube, sie ist jetzt nicht der Heilsbringer für alles, aber für mich ganz klar sind mehr Chancen und mehr Möglichkeiten gehen mit der Digitalisierung einher, als dass sie mir jetzt Angst macht oder dass ich sage, dass da irgendwelche Jobs wegrationalisiert werden. Also wir werden mehr Jobs dadurch gewinnen, als dass wir Jobs dadurch verlieren werden in Deutschland. Mhm. Die Digitalisierung ist für mich ein Booster für Veränderung. Veränderungen sind gut. Also Veränderung ist ja auch wieder was typisch Deutsches. Wir sehen Veränderungen sehr kritisch. Wir sind ein bisschen Dinosaurier, keine Veränderung. Dinosaurier haben nicht wirklich überlebt dann irgendwann, das wissen wir auch. Also Veränderungen gehören zum Leben dazu. Und ein alter griechischer Philosoph Heraklit hat schon mal gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Also wir müssen uns verändern und uns wandeln. Und die Digitalisierung hilft uns dabei. Also sie zeigt uns auf einmal auf, dass nicht alte Jobs und alte Möglichkeiten, die Arbeit zu gestalten, alles sind, sondern dass es da eben neue Möglichkeiten gibt und dass wir uns auch da verändern müssen. Und das halte ich für gut. Das ist ein Zeichen von Weiterentwicklung. Und Weiterentwicklung hilft einer Gesellschaft immer, die Zukunft zu gestalten.
Ist denn für dich Weiterentwicklung gleichzusetzen, also fast so ein Synonym wie Selbstoptimierung?
Nein.
Oder machst du da Unterschiede?
Da mache ich Unterschiede. Also Weiterentwicklung ist, was du jetzt eben auch gesagt hast, eine Weiterentwicklung ist, wir leben länger, wir haben eine geringere Kindersterblichkeit, wir haben weniger Menschen, die unter Hunger leiden, wir haben weniger Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Also es sind viele Dinge, die ja mit einer Weiterentwicklung positiv einhergehen. Einfaches Beispiel, zur Zeit der Wiedervereinigung, also gut eine Generation zurück, hat die Hälfte der Menschheit unter Hunger gelitten. Heute sind es nur noch 9%. Viel zu viel, gar keine Frage. Mhm. Aber was für eine Verbesserung. Hälfte der Menschheit hin zu unter 10%. Also das ist Weiterentwicklung in einem sehr, sehr positiven Umfeld.
Ulrich, ich würde ganz gerne nochmal den Sprung in die Vergangenheit machen. Wenn wir Biohacking als etwas definieren, also da stecken ja zwei Worte drin. Das ist ja einmal das Hacking und Bio. Und ein Hacker, ja, du kennst ja selber aus dem Amerikanischen, für den Deutschen ist das dieser Mensch im Kapuzenpulli, der sich irgendwo heimlich in irgendwelche Computer reinhackt auf verbotene Weise. Aber eigentlich im ursprünglichen Wortsinne ist ja ein Hack etwas Positives. Das ist ein Do-it-yourself-Ansatz, um ein Ziel zu erreichen auf vielleicht einem unorthodoxen Wege. Ja, also das muss nicht was Negatives sein. Eigentlich ist ein Hack was Schönes. Ein Hack. Hacker treiben quasi die Gesellschaft voran. Hacker erzeugen Innovation, Ideen und so weiter und so fort. Und in dem Sinne, wenn ich jetzt noch das Wort Bio davor mache, wird es halt klar, Biohacker versuchen eben diese Herangehensweise auf den eigenen Körper oder auf biologische, lebendige Organismen zu übertragen. Und in dem Sinne könnte man eigentlich auch sagen, vielleicht so, tja, die ersten Menschen waren eigentlich Biohacker. Die fingen plötzlich an, ihr Essen zu kochen. Ja, die haben also Fleisch genommen und haben das irgendwie verändert. Das waren Biohacker. Wenn etwas dann Mainstream wird, weil es so gut ist, dass es sich in der Allgemeinheit durchgesetzt hat, dann reden wir eigentlich nicht mehr von Hacks. Also dieses Thema Biohacking hat so einen langen Weg. Und dann kam irgendwann die Zeit, das war so 2010, ging das los, kam aus Amerika das Thema Quantified Self dazu. Die 2010er, du erinnerst dich, kamen die ersten Fitness-Tracker auf den Markt, so die ersten Fitbits. Ja. Und plötzlich war es uns möglich, Daten über uns zu sammeln. Und wir fingen mit dem Thema Quantified Self an. Dann hat sich das Ganze ja so ein bisschen underground-mäßig weiterentwickelt. Wir sind ja auch mit Technologien, gerade ich habe sehr viel gemacht im Bereich Mikrochip-Implantate, unter die Haut sogar gegangen. Auch hier Stichwort Mutanfall. Nur weil Technik nicht auf der Haut stattfindet, sondern unter der Haut, muss man keine Angst davor haben. Man hat eigentlich, so ist meine Erfahrung, immer Angst vor dem Unbekannten. Aber seit Corona sehen wir einen deutlichen Trend, auch wo hier nochmal so ein bisschen gesplittet wird, dieses Thema Natural Biohacking und technologisches Biohacking, also bis hin zu DNA-Manipulation, bis hin zu Technik unter der Haut, bis hin zu Verjüngungskuren und es gibt da wirklich die wahnsinnigsten Trends im Moment, ja, Algenblut, Vampirbluttherapie und so weiter und so fort. Was könntest du dir vorstellen, wie wird sich die Gesellschaft im Bereich Selbstoptimierung, Wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Wo könntest du dir vorstellen, geht es hin in diesem Bereich?
Also einerseits könnte man jetzt sagen, ich glaube, von den Möglichkeiten wird irgendwann the sky the limit da sein. Also das gibt sicherlich Sachen, an die wir heute noch gar nicht denken, die in Zukunft durchaus möglich sein werden. Ich glaube, eine große Frage wird natürlich irgendwann die ethische Frage sein. Also wie ethisch ist es? Ich meine, jetzt das ganz schwarze Bild, dass du irgendwann Robocop-mäßig durch die Gegend läufst, weil du sozusagen da Sachen, Körperteile ausgetauscht hast. Und wir wissen heute schon, du kannst aus einem 3D-Drucker fast alles schon ausdrucken, was an menschlichen Organen da ist. Ich glaube, Gehirn ist noch ziemlich komplex, aber alle anderen Sachen schon relativ weit. Ethische Frage, wie weit wollen wir das? Also lassen wir die Ethik mal außen vor. Ich glaube, von den Möglichkeiten ist sehr viel da. Für mich die spannende Frage, und ich glaube, darum geht es ja am Ende, was akzeptiert der Bürger oder wo sieht er eine Sinnhaftigkeit? Und ich fand es sehr schön, dass du eben diese Geschichte nochmal aufgezeichnet hast und diese Fitbands, die wir irgendwann hatten und die alle sozusagen dann gemessen haben, wie ist mein Puls und wie schnell bin ich gelaufen, als ich laufe, diese ganzen oder Schritte. Ja. Was mir damals komplett gefehlt hat, das war ja einfach nur eine Information und keiner hatte die Möglichkeit, das einzuordnen. Okay, ich bin jetzt 8500 Schritte gegangen, was heißt denn das? Okay, dann gab es irgendwann, das ist grün, gelb, rot. Okay, grün assoziieren wir mit positiv, rot, negativ. Ich bin nicht genug Schritte gelaufen. Aber ich glaube, das ist ja auch die Zukunft dann, dass wir sehen, wir tun gewisse Dinge in unserem Leben mit Hilfe von was für Utensilien auch immer. Und dadurch haben wir eine Konsequenz daraus. Also dadurch, weiß ich nicht, sinkt mein Risiko an irgendwas zu sterben. Dadurch habe ich die Möglichkeit, um jetzt irgendwas wegzugehen von Gesundheit, spare ich XY Euros im Monat ein, wenn ich dieses oder jenes mache. Also dass dann sozusagen die Konsequenz auch einfach viel stärker in den Vordergrund rückt, dass diese Möglichkeit, ich benutze jetzt wieder diesen Begriff, der Selbstoptimierung in allen Bereichen des Lebens halt auch eine Sinnhaftigkeit auf einmal hat. Und nicht nur, ich mache es, um es zu machen, sondern es hat eine konkrete Konsequenz. Und das ist, glaube ich, die Gretchenfrage, die bei allem Biohacking am Ende des Tages eine Rolle spielen wird. Ist es mehr als irgendwie nice to have und irgendein Gadget, den ich mal ausprobiere, oder hat es eine Konsequenz für mein Leben?
Was wäre denn eine Sinnhaftigkeit?
Würde ich damit anfangen, es macht das Leben einfacher. Es macht das Leben zufriedener. Ich bin damit glücklicher. Ich kann dadurch bestimmte Dinge, die ich vielleicht so nicht könnte. Also wir haben jetzt heute völlig diesen Bereich außen vor gelassen. Aber was ist mit Personen oder Menschen, die gewisse Handicaps haben? Kann da ganz Biohacking nicht revolutionär tolle Sachen leisten? Also ist da ein direkter Impact da, der das Leben verbessert. Und ich glaube, das ist etwas Entscheidendes für die einzelne Person. Aber Verbesserung gilt jetzt auch nicht automatisch für jeden. Also eine Verbesserung hat noch nichts damit zu tun, wenn wir beide jetzt uns bei irgendeinem Bereich des Sports verbessern, hat das eine direkte Konsequenz. Es muss auch dazu führen, dass wir wahlweise zufriedener sind, dass wir glücklicher sind, dass wir gesünder sind, was auch immer. Aber es muss irgendeine Konsequenz wieder dahinter stecken. Und dann wird es, glaube ich, wirklich interessant. Und dann ist es für mich auch dieser Switch da. Es ist mehr als ein Gadget, es ist ein Life-Changer.
Also das Schwierige daran ist ja in diesen ganzen Themen, ich nehme zum Beispiel Spermidin. Ja, das ist eins meiner Supplements. Es hat was mit den Zellenoptimierung zu tun. Und man weiß einfach heute aus der Forschung, dass Spermidin dazu beitragen kann, eben, dass die Zellen länger gesund bleiben und man dadurch maßgeblich auch älter werden kann. Jetzt ist ja das Problem, und ich glaube, darauf willst du hinaus, ich weiß ja gar nicht, ob das, was ich da konsumiere, ob das wirklich dazu beiträgt, dass ich am Ende länger lebe, weil ich werde ja nie erfahren, wie alt ich geworden wäre, jetzt muss ich ein bisschen gucken mit der deutschen Grammatik, wenn ich das hätte nicht genommen. Weißt du, was ich meine? Also da fehlt mir wieder dieses Feedback, von dem du gesprochen hast.
Ja, aber das ist natürlich auch wieder eine sehr deutsche Denke. Also wir haben jetzt heute überhaupt nicht drüber gesprochen. Einer der entscheidendsten Begriffe für die Zukunft ist nicht nur der Mut, sondern ist auch das Vertrauen, dass ich vielleicht in mir selbst, in andere, in die Gesellschaft, in die Forschung, in die Entwicklung habe. Also immer nur dieses Abwägen und das Leben so gestalten, dass ich keine Fehler mache. Fehler gehören zum Leben dazu und bereichern das Leben. Ich sage jetzt nicht, wir sollten alles blind irgendwie ausprobieren und testen. Das wird in die völlig falsche Richtung gehen. Und natürlich, was du eben auch gesagt hast, Bedarf ist der Forschung, Bedarf ist der, dass ich es evaluiere. Das ist alles völlig richtig. Aber an irgendeiner Stelle muss ich auch mal springen und Sachen neu ausprobieren. Mhm. Und sonst wird das, glaube ich, auch sehr schwer. Und wir bleiben bei bestimmten Dingen immer stehen. Also das halte ich auch für eine ebenso große Gefahr, als jetzt an irgendeiner Stelle mal zu springen und Sachen auszuprobieren.
Wo probierst du Dinge aus, wo du sagen würdest, das ist so dein persönliches Biohacking? Das machst jetzt nur du, weil du irgendwie merkst oder da du hoffst, dass es einen positiven Effekt auf dein Leben hat?
Also ich habe wenig Geräte. Ich versuche es eher, oder irgendwelche Supplements, ich versuche es viel eher, dass ich mich in unbequeme Situationen begebe und Sachen, die mich sozusagen fordern, und dass ich mache ja ganz viel, dass ich mit Menschen rede, ob es jetzt irgendwie meine Studierenden sind oder ob es in den USA die sind, oder wenn ich irgendwelche Bücher schreibe, dass ich mit Politikern spreche oder mit Arbeitslosen spreche, um einfach zu versuchen, meinen eigenen, nennen es jetzt geistigen Horizont zu erweitern und auf neue Ideen zu kommen und neue Impulse zu bekommen. Das habe ich so für mich in meinem Leben festgestellt. Wir leben halt jeder in einer ganz schönen Blase drin, und diese Blase ist irgendwie unser Wohnumfeld oder unser Kollegium oder die Schule unserer Kinder oder was auch immer. Und ich glaube, es ist so wichtig, um die Welt ein Stück weit zu verstehen und unterschiedliche Perspektiven zu entwickeln, dass man seine eigene Komfortzone verlässt. Und ich war jetzt im Sommer, bin ich mit meinem Sohn durch Alaska gereist und haben irgendwie vom Zelt übernachten bis hin zu irgendwelchen Leuten einfach mal, um es auch so ein Stück weit zu verstehen und jetzt nicht die geführte Reise zu machen und sich nur die Highlights anzugucken. Also einfach, das ist meine Art der Weiterentwicklung. Beim Biohacking selber bin ich wirklich ein Amateur.
Aber trotzdem, du versuchst ja ganz bewusst auch mit deiner Weiterentwicklung umzugehen, auf deine eigene Art und Weise. Viele Menschen haben da keine Ambitionen oder sehen das gar nicht so. Du hattest das vorhin angesprochen, dieses typische RTL2-Phänomen, wobei es bestimmt auch noch andere Fernsehsender gibt, die da ähnlich sind.
In jedem Fall.
Ne? Also ne? RTL2 ist ganz toll an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Habe ich gehört. Wenn wir jetzt mal Richtung Zukunft denken, Technologie entwickelt sich, Digitalisierung entwickelt sich, die Menschen werden älter. Sind dir Studien bekannt, gerade im Bereich Langlebigkeit, die wirklich dramatisch das Altern in den Mittelpunkt stellen und die sagen, halt, in Zukunft werden unsere Kinder und mein Ziel, oder anders formuliert, mein Ziel ist es, 104 Jahre alt zu werden. Das ist mein konkretes Ziel, weil ich glaube, ohne ein Ziel vor Augen weiß ich ja gar nicht, was ich tun soll, um dieses Ziel zu erreichen. Für meine Kinder habe ich so das Ziel 119 Jahre mal anvisiert, weil ich persönlich davon ausgehe, dass bis dahin die medizinische Entwicklung und die gesellschaftliche Entwicklung so weit sind, dass wir deutlich als Durchschnittsalter an diese Grenzen stoßen werden. Was macht dieses Thema Langlebigkeit mit der Gesellschaft? Und zweite Frage, und das ist jetzt wirklich die große ethische Zukunftsfrage, Ray Kurzweil hat einmal, glaube ich, formuliert, 2013 ist der erste Jahrgang geboren, der gar nicht mehr sterben wird. Weil wenn die in das durchschnittliche Sterbealter kommen, wird die Medizin so weit sein, dass sie den Alterungsprozess einfach gestoppt hat. Frage, wie siehst du das? Magst du das mal kommentieren? Das fände ich mal sehr spannend.
Ja, also wir können uns jetzt natürlich anhand erstmal die Statistik und die harten Fakten anschauen. Also du hast es vorhin auch schon angedeutet, jährlich steigt die Lebenserwartung, zumindest in Deutschland, um gut 2 Monate. Das heißt, wer jetzt dieses Jahr glückliche Mutter, Vater wird oder wer noch 5, 6 Jahre länger wartet, dessen Kind wird statistisch gesehen 1 Jahr älter werden. Das kann man jetzt also hochrechnen, wie auch die Lebenserwartung steigen wird. Das hat sich natürlich auch in der Vergangenheit schon durch, nicht so stark, aber durch medizinische Versorgung, durch mehr gesündere Ernährung, alles, was wir sozusagen hatten in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, ist natürlich die Lebenssteigerung immer schon da gewesen. Aber jetzt ist die sehr, sehr deutlich, dass wir halt in Zukunft viel älter werden. Und das ist erstmal ein Fakt. Also davon können wir ausgehen, dass wir länger leben. Jetzt können wir natürlich sehen, was sind große Einflussfaktoren, dass du auch zufrieden und glücklich lebst. Weil wir sind uns wahrscheinlich alle einig, wenn wir jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre unseres Lebens vor, jetzt muss ich einen anderen Sender nutzen, sitzt auf dem Sofa sitzen und uns berieseln lassen, ist es ja nicht das Leben, was wir wollen, sondern wir wollen dann ja auch das Leben mit irgendwas füllen. Und wir haben vorhin diese Sinnhaftigkeit gehabt, wir haben vorhin das Soziale halt auch gehabt, wir haben die Bestätigung und alles, was dazugehört. Also da müssen wir zusehen. Jetzt kann ich das alles wirtschaftlich überhaupt nicht einordnen, wenn wir jetzt eine Gesellschaft haben, die natürlich immer weiter wächst und wir immer mehr Menschen haben, die nicht im Erwerbsprozess an irgendeinem Punkt sind. Können wir uns das leisten oder wäre die Alternative, dass wir dann eben auch, was hast du gesagt, deine Kinder bis 119 leben wollen, dass sie auch bis 90 Jahren Vollzeit berufstätig sein werden. Wie lange das auch immer ist, ist das etwas, was damit einhergeht und womit wir dann auch einfach klarkommen müssen. Ich persönlich empfehle an der Stelle allen Zuhörern möglichst lange berufstätig zu sein oder sich anderweitig zu beschäftigen. Die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt in seinem Leben, ist in dem Jahr, wo man aufhört zu arbeiten. Also das ist die höchste Sterbewahrscheinlichkeit in unserem Land. Also träumen Sie oder träumt ihr nicht davon, dass danach das Leben erst losgeht. Das ist eher selten der Fall. Aber jetzt zurück zu deiner grundsätzlichen Frage. Ja, ich glaube, dass wir in Zukunft alle älter werden, dass sich die Gesellschaft dadurch radikal verändern wird. Wir müssen sehr stark damit aufpassen, dass eine Gesellschaft sich nicht nur darauf konzentriert, älter zu werden, sondern dass dafür natürlich genauso noch auch etwas nachwächst. Ich bin eher skeptisch, was das Nicht-Sterben angeht, also dass wir in Zukunft alle, keine Ahnung, 150, 200, 300, 400, 500 unsterblich sind. Das halte ich eher für eine Utopie, sage ich ganz offen. Vielleicht ist es auch eine Dystopie, vielleicht wollen wir das auch gar nicht. Vielleicht müssen wir dann eher irgendwann sagen, wir müssen auch einen Cut machen und es muss ja auch noch was nachkommen. Denn wenn wir, das ist eindeutig wissenschaftlich bewiesen, jede Art von Weiterentwicklung kommt immer durch eine nachwachsende Generation und durch junge Menschen, die halt neue Ideen haben. Und dass wir jetzt darauf hoffen, dass der 110-Jährige die tolle Idee hat, um die Menschheit nach vorne zu bringen, das ist sehr unwahrscheinlich. Das werden eher wieder unsere Kinder und Enkelkinder sein. Also wir müssen auch noch, abgesehen von, dass wir länger leben, zusehen, dass wir Nachwuchs produzieren, das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Und letztendlich, und das ist, ja, kann man fast so zusammenfassen dann auch immer, ist für mich halt einfach, wir müssen zusehen, dass wir dann auch irgendwas Produktives, Sinnvolles, Zufriedenstellendes, Glücklichmachendes, wie, egal wie wir das Kind nennen wollen, mit unserem Leben machen und jetzt nicht nur wieder sagen, wir sehen zu, dass wir alle länger leben, aber wir wissen überhaupt nichts mit diesem Leben an sich anzufangen.
Also die Ziele auch im Alter definieren und genau zu wissen, das ist meine Bestimmung, das ist mein Platz, hier fühle ich mich wohl und hier kann ich auch einen Mehrwert für die Gesellschaft immer noch leisten, auch als sehr alter Mensch.
Ja, oder du kannst halt wirklich sagen, es geht wieder 100 Jahre zurück, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, mit 40 war deine Lebenserwartung zu Ende, dann hast du deinen Lebensabend damit verbracht, neben dem Ofen in der Küche zu sitzen bei der Familie. Und das hat dich glücklich und zufrieden gemacht und du warst happy, wenn irgendwie jemand nach Hause von der Feldarbeit kam und mit dir geredet hat und du dein Essen hattest. Also es kann natürlich auch wieder, was wollen wir sozusagen? Ich glaube, das wollen die wenigsten Menschen. Ich glaube, die meisten wollen natürlich dann auch im Alter noch in irgendeiner Form produktiv sein, wollen Teil von etwas sein, wollen teilnehmen am sozialen, am gesellschaftlichen Leben. Das müssen wir natürlich auch dann bereitstellen und müssen das ermöglichen.
Interessanterweise, wenn ich mit anderen Menschen spreche und sage, ich möchte oder mein Ziel ist es, 104 Jahre alt zu werden, höre ich ganz oft als Reaktion, natürlich sind die Leute verblüfft, weil ich eine konkrete Zahl nenne. Ich glaube, es kommt einfach selten vor, dass jemand ein gewisses Sterbealter als ein Lebensziel definiert, davon mal ganz abgesehen. Aber viele sagen dann zu mir, oh Gott, so alt möchte ich gar nicht werden. Und dann frage ich immer, ja, wie alt möchtest du denn werden? Ist es jetzt, soll man mit, ich sage jetzt einfach mal, mit 84 den Stecker ziehen? Mit 85? Mhm. Mit 91? Wann? Und interessanterweise geht dann dieses, also man weiß, man möchte gar nicht so alt werden, was auch immer das bedeutet, aber auf der anderen Seite wenn es denn darum geht, wann man stirbt, dann ist es irgendwie auch nicht richtig. Weißt du, also wenn dann dieses Datum kommt und man trotzdem ja noch gut dabei ist, dann ist es auch wieder nicht richtig. Dann hat man vielleicht sogar auch Angst davor, alt zu werden. Das finde ich immer sehr verblüffend.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Wir haben das ehrlicherweise mal untersucht, ab wann ist man eigentlich alt? Und das war, einerseits haben wir versucht, ein konkretes Alter dem zuzuordnen. Das war, glaube ich, irgendwie ab 76, irgendwas ist der größte Anteil der Bundesbürger, die sagen, du bist alt, also mit irgendwie Mitte 70. Aber dann haben wir es an bestimmten Faktoren festgemacht, was typisch deutsch wieder an der Stelle ist. Viele Deutsche fühlen sich alt, wenn sie nicht mehr Auto fahren können. Das dürfen wir nicht vergessen. Das scheint etwas zu sein, was sehr wichtig ist. Aber dann kam ganz klar rein, ich bin alt in dem Moment und alt in dem Zusammenhang eher negativ besetzt, wenn ich eben gesundheitlich nicht mehr das machen kann, was ich machen möchte. Sozial, wenn ich nicht mehr am sozialen Leben teilhaben kann, wie ich es möchte. Und geistig, wenn ich halt praktisch nicht mehr schaffe, jetzt irgendwie ein Gespräch zu folgen und Teil zu sein oder wenn ich die Nachricht nicht mehr verstehe, also wenn ich sozusagen geistig nicht mehr mitteilen kann. Also diese drei großen Bereiche waren es eben die eigene Immobilität, die eigene soziale Isolation und die geistige, ich kann nicht mehr mithalten. Also schon interessant, dass das auch drei Sachen zu sein scheinen, die für die Zukunft dann ganz entscheidend sind, dass wenn wir die Möglichkeit haben, länger zu leben, dass wir damit einhergehend, aber auch dieses, ich bin jetzt nicht an der Maschine angeschlossen und mein Leben wird erhalten und ich vegetiere vor mich hin, sondern ich habe diese drei wichtigen Faktoren, um das Leben auch lebenswert zu machen.
Ulrich, wovor hast du Angst, wenn es um das Thema Zukunft geht?
Einerseits als Wissenschaftler habe ich Angst, dass wir uns zu sehr auf andere verlassen. Auch wieder dieses typisch Deutsche, die anderen sind das Problem, die anderen sollen aber auch die Lösung bereitstellen. Und egal, welche Herausforderungen, die dir in unserer Gesellschaft anschaust, es sind immer die anderen, die es nicht vernünftig machen. Also die Medienschaffenden, die Politiker, die CEOs, die Wissenschaftler, wer auch immer. Man ist es nie selber. Also dass wir das tüchtig auf die andere Seite schieben und dass wir nicht mehr bereit sind, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und persönlich, ich habe nicht Angst vor meinem eigenen Tod, aber natürlich habe ich diese persönlichen Dinge, vor denen ich Angst habe, dass meinen Kindern was passiert, dass irgendwelchen Menschen, die mir sehr nahe stehen, dass die irgendwie nicht die Unversehrtheit haben, die ich mir für sie erwünschen würde. Vor solchen Sachen habe ich Angst. Ich bin aber fest davon überzeugt, jeder ist auch ein Stück weit seines Glückes eigener Schmied. Also ich habe jetzt nicht Angst davor, dass meine Kinder, keine Ahnung, keinen Beruf finden werden oder nicht eine glückliche Partnerschaft führen werden. Vor solchen Sachen habe ich keine Angst. Aber natürlich diese körperlichen Dinge, da hat wahrscheinlich jeder Vater, jede Mutter, jeder Bürger Angst davor. Das ist, glaube ich, was Normales.
Ich gucke gerade so ein bisschen, was sind so die Hauptgründe, warum wir im Alter an Krankheit sterben. Und ein großer Bereich ist eben das Thema Demenz. Und alle 20 Jahre, so die Statistik, verdoppeln sich die Demenzfälle. Also es steigt ganz massiv. Heilung ist fast nicht möglich, vielleicht in 10% aller Fälle. Man kann es herauszögern. Aber das stelle ich mir persönlich als ein ganz großer Faktor vor, wenn du am Ende deines Lebens vielleicht dann einfach vergisst, und daran sogar noch stirbst. Es ist jetzt ein sehr deprimierendes Thema, was wir hier gerade haben. Aber ich möchte auf was anderes hinaus. Man weiß eben auch, wie man dagegen angehen kann, dass man eben nicht im Alter eine typische Alterskrankheit bekommt. Und da, finde ich, ist wieder der Dreh- und Angelpunkt zum Thema Biohacking. Hier geht es zum Beispiel auch ganz stark um das Thema Bewegung. Also oder Adipositas, ne? Überernährung, Fettleibigkeit. Da gibt es definierte Korrelation zwischen diesem Thema und je gesünder du eigentlich dich ernährst und dich bewegst, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, am Ende vielleicht Alzheimer zu kriegen. Vielleicht nochmal gegen Ende so als Aufruf, das wirklich ernst zu nehmen und hochzukommen und nicht den ganzen Tag vorm Fernseher zu sitzen oder zu streamen. Und wirklich sich vielleicht ein Ehrenamt zu suchen, glücklich zu sein, mit anderen zu interagieren, aber ganz massiv sich eben auch zu bewegen. weil Bewegung ja, lässt uns im Alter einfach glücklich und gesünder sein, auch wenn wir das heute vielleicht mit Mitte 20 oder Anfang 30 noch gar nicht so realisieren.
Ja, es ist an sich ein perfektes Schlusswort und letztendlich ist es ja auch dein Appell und den teile ich zu 100%. Wir müssen diese Bequemlichkeit ein Stück weit durchbrechen und um es jetzt plakativ zu sagen, wir müssen unseren Hintern hochkriegen. Also das kriegt niemand anders, kriegt unseren Hintern hoch, außer wir selber. Und ob es das Bewegen ist, ob es das Freunde, Nachbarn, Bekannte, Verwandte zu besuchen, mit denen zu reden, ob es irgendwie den Hintern hochkriegen ist, um in irgendeiner anderen Form des Lebens aktiv zu sein. Du musst deinen eigenen Hintern hochkriegen, wenn du glücklich sein willst auf Dauer und dich nur als Couch Potato zu zu verweilen, das wird auf Dauer wirklich schwer. Und es ist leichter gesagt als getan. Das ist mir völlig klar. Und es hilft, wenn du andere hast, die dich unterstützen. Vielleicht hilft aber auch, und jetzt nehmen wir wieder ein bisschen in Richtung Biohacking, vielleicht hilft es auch einfach dann an irgendeiner Stelle die Erinnerung, der Impulsgeber, der Ideengeber, wie auch immer man das nennen möchte, der mir dabei hilft, den Hintern hochzukriegen und aktiv zu sein.
Ulrich, ich finde, mit diesem Bild im Kopf des hochgekriegten Hinterns werden wir jetzt mal an dieser Stelle einfach unseren Podcast beenden. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Es gehen ja auch schon die anderen Telefone. Ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle, informative Gespräch. Wie gesagt, ich glaube, wir können über so viele Themen noch sprechen. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil. Ich glaube, das wäre sehr schön. Und danke dir jetzt erstmal für deine Zeit und dein Insiderwissen in Richtung Zukunft.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte, Patrick. Und auf die Zukunft.
Nicht dafür. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.